Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Ich war in der Mosel und habe dort einige Winzer besucht. In der ersten Folge habe ich mit Reinhard Löwenstein gesprochen und befinde mich jetzt immer noch in der Nähe, ein paar Kilometer die Mosel weiter hoch, immer noch an der Terrassenmosel, und spreche heute mit Andreas Barth, der dort seit 20 Jahren mit seiner Frau das Weingut Lubentiushof betreibt. Wir sind in Kobern-Gondorf, wobei sich das Weingut auf der rechten Seite der Mosel befindet und seine besten Lagen auf der linken Seite. Und ich wollte wissen, ob an diesem Bereich der Mosel die linke Seite denn die eigentlich bessere sei.
Das kann man ja nicht sagen. Die Mosel macht ja viele Schleifen. Ja. Je nach Schleife die Exposition. Also es gibt hier nicht die sogenannte Schelsig, es gibt hüben wie drüben ganz fantastische Lagen. Kern ist aber der Ort Gondorf, vis-à-vis hier von Niederfell, und da die Lage Gondorf ergänzt. Das Herzstück des Weingutes. Es ist eine Lage, die etwa 3,5 Hektar groß ist, also eher klein im Vergleich zu jetzt den bekannteren Nachbarlagen. Allerdings war sie schon immer auch in alten Lagenklassifikationen in der obersten Kategorie. Und es ist wirklich ein Schmuckstück. Es ist eine ganz tolle Lage mit einem wunderschönen Boden. Die Exposition stimmt. Es ist eine windgeschützte, recht heiße Lage, weil sie so durch eine Felsnase etwas abgetrennt ist von den Talwinden. Also ein Prachtstück. Und für mich, jetzt mache ich das knapp 20 Jahre, arbeite ich mit diesem Weinberg, und meine Begeisterung nimmt eigentlich noch immer von Jahr zu Jahr zu. Ja.
Ich habe das Gefühl, dass die Begeisterung vieler Weinfreunde, Rieslingfreunde mit diesen Weinen auch vor allem in den letzten Jahren zugenommen hat, oder? Es hat in den letzten Jahren schon einen richtigen Schub gegeben auch, also das, was den Bekanntheitsgrad vom Lubentiushof angeht, oder?
Auf alle Fälle. Also wie gesagt, 1994 haben wir hier begonnen. Vollkommen naiv, wie sich das so für jugendliche Wahnsinnsentscheidungen gehört, weil sonst macht man sie nicht. Dazu muss man natürlich sagen, wenn ich zurückblickend war wahnsinnig viel Glück dabei. Also das fängt mit einer Reihe von einfach von der Witterung her ganz exzellenten Jahrgängen. Hätte man das Ganze noch 10 Jahre vorverlagert in den 80er Jahren, wären sicherlich noch schwerere Aufgaben auf uns zugekommen. Aber die Aufmerksamkeit, das stimmt schon. Wir haben kontinuierlich unseren Weg gegangen. Das war eher still. Der Lubentiushof ist jetzt kein Hotspot in dem Sinne, aber hatte immer unter wirklichen Riesling-Freunden einen sehr guten Namen. Und das nimmt immer noch kontinuierlich zu. Ja. Das kann man sagen. Also wir haben, auch was Presse anlangt, da sind wir recht früh und eingestiegen in die einschlägigen Magazine und Führer. Wie gesagt, der Fokus nimmt zu, und unser Schwerpunkt ist ja auch mit einem ganz bewusst sehr trockenen Weinstil. Im Anbaugebiet ja auch, zumindest was die Proportionen anbelangt, ist ja schon ein Kontrapunkt. Also wir haben da eine eigene Stilistik, denke ich, gefunden, die auch sehr geschätzt wird.
Ja. Und die fängt bei einem Gutswein an, der heißt Spontan.
Genau, ja. Und da ist quasi das, was wir tun, und zwar von Anfang an, ausschließlich die Weine spontan zu vergären. Und Ausschließlichkeit heißt ohne Dogmatismus, aber wirklich ausschließlich. Also die Spontangärung Naja, es sind immer so Wellenbewegungen von der Beurteilung, dass wie so Begriffe wie Terroir und Mineralik, oder die sind mal sehr hip und dann irgendwann hat man sie über und dann verschwinden sie wieder. Das ist wirklich unser Weg von Anfang an. Und wenn man die Zyklen der wilden Hefen kennt, dann weiß man auch, dass ein Nebeneinander in einem Keller zwischen Spontan und Reinzucht Vergärung eben nicht geht. Das sind schon sich ausschließende Dinge. Aber was ich betonen muss, ich weiß auch um die Qualität. Ich kenne einige ganz tolle Rieslinge, die natürlich auch Reinzucht vergoren sind. Mhm. Also was mir eben wichtig ist, dass es persönliche Wege gibt, warum man etwas tut.
Ich das ist meine keine Religion, ist eben, die allgemein
eben, meine ist eben die Spontangärung, ja. die mir würde im Moment nichts anderes einfallen. Und dieser Wein, der Gutsriesling Spontan, der trägt auf eine etwas frischere, plakativere Art im Namen, was bei uns Programm ist. Das erstreckt sich dann weiter. Unser eigentlicher Gutsriesling, der von der Leyen, der
mit dem markant politisch gewordenen Namen.
Aber der trägt den Namen schon länger, als er politisch
in den Fokus gerückt
ist. Ich glaube, das erste Mal 1996 gab es einen von der Leyen. Rührt einfach daher, das Weingut geht zurück auf die Kellerei der Fürsten von der Leyen, die in Gondorf ihren Stammsitz hatten. Und deswegen tragen wir diesen Namen für diesen Wein.
Es ist kein Lagenname, sondern es ist der...
Ja. Sieben verschiedene Lagen bewirtschaften wir. Ja. Was mir von Anfang an klar war, dass wir den Fokus nur auf zwei Lagen legen. Das ist zum einen natürlich unsere Hauslage der Gens oder die Gens und zum anderen der Uhlen. Das sind die beiden, die quasi sich namentlich auch auf dem Etikett wiederfinden, weil mich machen... das Speisekarten oder Weinlisten sind, die mit zig Positionen aufwarten, eher depressiv. Also ich glaube auch, dass man das sehr gut verschlanken kann. Und dann, das gilt eben auch für unser Programm, der Gutsriesling von der Leyen, der einen Großteil der Menge, die wir produzieren, gehen in diesen Wein. Dann im Fokus die trockenen Weine aus der Gens und zwei alte Reben, Uhlen, Gens, und das war schon. Und ab und zu, wenn ich die Finger nicht davon lassen kann, weil es mir auch Freude macht, gibt's auch mal was Edelsüßes, aber nicht jedes Jahr. Ja. Ich hab da einen ganz klaren Blick auf die Vermarktung. Ich gebe da unumwunden zu, das ist wunderschön, das kann man tolle Spätlesen, aber das ist doch eher ein Metier von Traditionsbetrieben an Mittelmosel, Hoversaar. Die Terrassenmosel ist spannend für trockene Weine.
Für trockene Weine, ja. Das hat sich so etabliert. Ja. Das hat sich mit Reinhard Löwenstein etabliert und Clemens Busch etabliert, wobei der natürlich auch süße Sachen macht, aber im Wesentlichen auch für seine trockenen und auch kraftvollen.
Ja.
Also hier entstehen ja auch Weine, die wirklich Kraft Substanz haben und die...
Das ist vielleicht so eines der, also dieses leicht spielerische, was man in anderen Bereichen des Anbaugebietes findet, das ist nicht das Metier der Terrassenmosel. Terrassenmosel ist Kraft auch. Ohne natürlich, und da kommt dann das Können ins Spiel, ohne auf Kosten der Eleganz zu gehen. Mhm. Das ist eben ganz wichtig. Alkohol ist ja mittlerweile wieder eines dieser neuen Themen, die im Moment ganz, ganz oben stehen. Für mich, ich bin kein Analysefreak, interessiert mich peripher. Das hat sich aber auch so herausgestellt, dass das bei unserem Wein nie ein Ding ist. Ja? Mhm. Ob die jetzt 12 haben oder 12,5 oder mal 13, das Geschmacksbild ist wichtig. Ich mag es nicht, wenn man zu sehr den Wein zerpflückt und auf seine Bestandteile eben einzelne sich rauspickt und die fokussiert. Was soll das bringen? Es soll schmecken. Ja.
Um nochmal auf die Spontangärung zurückzukommen, das heißt ja, dass eben spontan vergoren wird mit wilden Hefen, die es im Weinberg und vor allem auch im Keller gibt. Die führen ja ein Eigenleben, was schwerer zu kontrollieren ist, als wenn man jetzt Reinzuchthefen nimmt. Hm. Wird der Wein immer trocken?
Wenn das Thema Zeit dazu kommt, auf jeden Fall. Ich habe also keine Schwierigkeiten, Weine trocken zu vergären. Unser trockenster Wein liegt unter einem Gramm Restzucker. Also insofern, das funktioniert mit spontanen Gärungen. Was natürlich ganz wichtig ist, ist die Zeit. Ja, also die wilden Hefen oder die Spontanflora, wie auch immer man sie nennt, arbeitet natürlich zyklisch. Das ist ja nicht so. Das Einzige, was man sagen kann, ist es, dass es ein mikrobiologischer Prozess ist, der vom Keltern startet bis zum letztendlich Stabilisieren des Weines, ist der Wein mikrobiologisch aktiv. Mhm. Das heißt aber nicht, dass an jedem Tag in dieser Zeitspanne der Wein oder die Hefen Zucker zu Alkohol vergären. Man kann das beobachten, das geht natürlich sehr, sehr zügig los mit dem frischen Most. Und dann kommt es natürlich darauf an, was will der Winzer? Möchte er jetzt quasi das zügeln und etwas vom Tempo reduzieren? Aber wenn Sie eine Spontangärung Flora einfach ans Werk gehen lassen und auch die Temperatur nicht kontrollieren, so, dann geht das durch? Das ist überhaupt keine Frage. Also ich wundere mich da immer, dass es kolportiert wird, dass man mit Spontangärung nicht wirklich auch alkoholstärkere Weine trocken vergären kann. Was dann kommt mit sinkenden Außentemperaturen und damit einhergehenden, auch in tiefen Kellern, eine gewisse Winterabsenkung, tritt da meistens Mitte, Ende Januar eine Ruhephase ein, also wo die Alkoholzunahme sich abschwächt oder auch mal ganz aufhört. Wichtig ist einfach, wenn Sie den Wein kontrollieren, dass die Weine dürfen sich nicht klären. Das bedeutet immer, dass die mikrobiologische Aktivität zum Erliegen kommt. Auch da bin ich kein Kontrollfreak. Ich bin also keiner, der täglich durch den Keller rennt und die Weine probieren muss. Mein Vertrauen in das, was da geschieht, ist natürlich jetzt geprägt durch die letzten Erfahrungen der letzten Jahre, ist fast blind. Ja. Mhm. Also ich, ohne dass ich es ständig probieren muss, weiß ich ganz genau, wie die Hefen sich verhalten. Und mittlerweile würde ich mir fast zutrauen, dass ich auch ein Stadium aus der Ferne einschätzen könnte. Ja, weil das sind reine Zeitspiele. Und wenn die Weine eben wie bei uns ganz spät gefüllt werden, also teilweise erst im September oder Oktober, wir hatten es auch schon mal extrem eng, also einen Tag vor der neuen beginnenden Lese haben wir gefüllt. Das muss nicht immer so sein, das ist für die Nerven nicht immer ganz nett. Aber auch das kommt vor. Ja, das ist einfach, man muss den Druck aus dem Kessel nehmen, auch den Vermarktungsdruck, unsere Kunden wissen das. Die kommen
auch erst. Die Gastronomie, die Händler, ja, die ist ja eigentlich gewohnt sind, dass Weine, weiß ich, früher Januar, Februar, März schon auf den Markt kamen. Mhm. Es gibt mittlerweile natürlich immer mehr Winzer,
die so arbeiten
und hochwertigen Weine oder auch alle Weine viel länger auf der Hefe lassen. Ja. Also das hat sich schon auch geändert.
Das hat sich geändert, aber geben wir uns keine Illusion hin, dass das, was ich hier tue oder wir hier tun mit Kollegen, wir produzieren ja Nischenprodukte. Mhm. Ja, wenn wir das mal vergleichen mit dem allgemeinen Weinmarkt, was sollen unsere paar Liter da? Ja? Mhm. Und für Nischenprodukte kann ich natürlich auch eher mich einstellen, auch auf ein, in Anführungszeichen, Nischenpublikum, also die genau das suchen und auch schätzen, und für die haben wir dann die passenden Weine. Also wir produzieren Weine, mit denen man sich schon ohne einen Spaß aus den Augen zu verlieren, wenn die Weine getrunken werden, schon Weine, mit denen man sich etwas auseinandersetzen kann, soll, manchmal auch muss. Mhm. Und das finde ich aber in der Weinwelt eben auch so schön. Ja? Das, diese Vielfalt macht mir nicht Angst. Ich kann nicht erwarten und will auch gar nicht, dass jeder Tag, der ins Land geht, es normal ist, dass man sich eine Flasche Wein für 15, 20 Euro aufzieht. Was soll das? Ja?
Können sich auch viele nicht leisten.
Also ja, eben.
Viele, die Spaß an diesen Weinen haben, aber es sich schlichtweg nicht leisten können.
Genau. Und das ist für mich eine schöne Erfahrung. Es muss diesen ordentlichen, einfachen Wein zum Trinken geben. Ja. Und wenn dann eben mal ein anderer Anlass kommt oder ja, man sich etwas mehr in Wein vertiefen will, dann nimmt man halt eine Flasche von uns oder von einem Winzer, der in dieser Art arbeitet. Und umso größer die Freude. Ja. Und mir ist es dann auch allemal lieber, ich merke das ja auch bei meinen Kunden, es kommen ja auch junge Menschen hier aufs Gut, wo ich einfach sehe, die sind getrieben von der Idee, sich mit Wein auseinanderzusetzen. Ja. Die haben kein Budget, um jetzt kistenweise Gens X vom ja. Hof zu schleppen. Aber ich weiß, dass genau in diesem Umfeld, wenn die dann mit 1, 2, 3 Flaschen hier vom Hof gehen, nach einem schönen Gespräch mit Ihnen. Ich weiß ganz genau, dass dieser Wein da an der richtigen Stelle ist. Mhm. Ja, dass er getrunken wird, genauso wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe, dass er getrunken wird. Und viel Fantasie braucht man hier auch nicht, wenn man durch die Gegend mit wachen Augen fährt, die Terrassenlagen. Was soll ich hier anstinken gegen irgendeinen Mengenproduzenten? Nein. Es ist ein hoffnungsloses Unterfangen. Hier ist der Mechanisierungsgrad gleich null. Das Einzige, was wir haben, sind diese Transportbahnen im Weinberg. Und ich brauche ja keinen Mitleidsbonus dafür, weil ich meinen Wein einordnen kann. Aber wenn ich jetzt ein Winzer bin, der eine gewisse Menge einfach Jahr für Jahr erwartet und dessen Preisgefüge eben nicht der Arbeit angemessen ist, der kommt schon ins Grübeln und kommt schon auch an Momente, wo einfach die Frustration überwiegt. Ja, das ist dann der falsche Ort hier. Mhm. Hier muss man schon extrem bewusst tun, was man tut im Weinbau.
Das war ja damals dann auch eine freiwillige Entscheidung. Also Sie haben kein Weingut übernommen oder geerbt, sondern kommen zwar von hier, aber sind kein Winzersohn.
Nein, ja.
Das heißt, Sie haben vorher was anderes gemacht.
So schaut's aus. Also bin einer von diesen Quereinsteigern, wobei das sich nach knapp 20 Jahren wirklich relativiert. Und wenn man so zurückschaut, 94 war mein erster Jahrgang, 1994, ein spannendes Jahr. Ich habe Jura studiert. Das war eigentlich auch das war keine Verlegenheit, sondern das war schon ein Bereich, der mich angesprochen hat. Habe aber, und das ist der viel wichtigere Aspekt, mehr als dass ich Jura studiert habe, habe ich Musik gemacht. Ich habe in verschiedenen kleinen Ensembles gesungen. Und das mit sehr, sehr viel Leidenschaft. Eigentlich, oder nicht eigentlich, das ist das, wo ich mich zu Hause fühle, wo ich meine Überheimat habe in der Musik. Und es ist auch immer noch so, leider fehlt ein wenig die Zeit, um dem noch intensiver nachzugehen. Aber das hat mich schon sehr geprägt, ja. Die Frage, die sich natürlich dann anschließt, warum hat er nicht Musik studiert, ja, war für mich, kam mir nie in Frage, das, was man wirklich liebt. Und man muss eine gewisse Abstraktionsmöglichkeit haben für das, was man tut, sonst beherrschen die Dinge einen selber. Mhm. Ja. Und ganz wichtig in dem dass man so die Hand auf dem hat, was man eben tut, sei es der Wein, aber und sei es eben auch die Musik. Also wenn kurz gesprochen in dieser langen Rede, wenn die Musik einen selber beherrscht und man nicht die Musik, dann
nur noch getrieben ist davon,
dann ist das irgendwie, läuft das nicht in den Bahnen, die es sein soll. Also das kam nie in Frage, aber es war immer eine Bereicherung. Ich habe das auch extrem intensiv gemacht, habe auch Studienorte gewechselt nur der Musik wegen, weil die Fahrwege dann zu den einzelnen Ensembles zu lang wurden.
Wo war das?
Ich habe erst in Trier studiert und habe aber in Frankfurt gesungen und dann war Mainz die zweite Station, die aber nicht der Juristerei geschuldet, sondern eigentlich der Musik. Ja, ja, und dann kam das mit dem Weinbau, das ist natürlich auch heute eine hübsche Anekdote, gleichwohl sie wahr ist. Ja, Semesterferien waren, ich habe weil man sich ja überlegt, was man auch noch machen kann in dieser Zeit, mir einen privaten Weinberg angelegt oder erstmal gesagt, einen ehemaligen Weinberg, der vor 30 Jahren das letzte Mal Reben gesehen hat, entbuscht. Mhm. Und in dieser Tätigkeit gemerkt, wie wichtig mir auch so ein erdgebundenes Arbeiten eigentlich ist und wie nah es mir ist. Und eine Erfahrung, die vollkommen aus der Welt war in meiner Jugendzeit. Also ich habe mich nie irgendwo dadurch hervorgetan, dass ich besonders viel Zeit in dieser Branche verbracht hätte. Und das hat mir gut, einfach, das hat mir gut getan. Und mit dieser Betätigung einen Weinberg anzulegen, vollkommen aus der Idee des Hobbys heraus, hat sich sowas festgesetzt in mir und hatte von diesem damals angelegten Weinberg immer auch schon einen Blick auf diesen Gondorfer Gens, der mir so von der Exposition so interessant und spannend erschien. Ja, und just ein Jahr später kam mir zu Ohren, dass es ein Weingut oder das Weingut Rath in Gondorf eben ohne Nachfolge und Nachfolger sucht. Und dann war das, glaube ich, eine Phase von 2 Wochen, wo ich dann vom Ex-Juristen oder Studenten zum Weingutsbesitzer wurde.
Folgte also quasi eine Spontanvergärung der Ideen. Und das hat
heftig gegoren, mein lieber Scholli. Das war, war wirklich, sagte ich eben schon, naiv, aus dem Bauch raus, lustgeprägt, ohne zu wissen, was es heißt. Ich hatte keine Berufsausbildung in dieser Richtung. Ich hatte Praktika gemacht. Ich bin mit dem Altwinzer durch die Weinberge ein halbes Jahr, als ich dann gesagt habe, ja, mache ich. Und dann, aber mit Wein war da auch keine Unterstützung. Letztendlich war die. Ich hatte immer eine Idee von Wein. Ich wusste ja, was mir selber schmeckt und wo ich hin wollte. Aber wie das zu erreichen?
Was hat Ihnen damals selber geschmeckt? So Anfang der 90er, Mitte der 90er?
Also ganz stark, das muss ich ehrlich sagen, ich habe damals selber Wein, also mit studentischem Budget, wenn ich Wein gekauft habe, hier unmittelbar in der Region, habe ich bei Reinhard Knebel gekauft in Winningen. Dass da auch ein paar Weinproben absolviert, das hat mir immer sehr gefallen, was er da gemacht hat. Und dann halt überregional, ne? Ob das damals bei Gunderloch war oder das war so eine Zeit, wo Ernie Losen richtig in die Puschen kam und dann einige verrückte Weine getrunken. Also das war schon prägend, ja, aber ich habe weder eine Auslandserfahrung im überseeischen Weinbau, wie es ja heute bei der neuen Generation eigentlich auch richtigerweise praktiziert wird. All das nicht. Es war Learning by Doing und rückblickend ist das Glück kaum. Aha, unser Mitbewohner Carlo. Ja, das Glück ist ich weiß gar nicht, wo ich es hinstecken soll. Ja, das ist wirklich gut gegangen in allen Aspekten. Der Jahrgang die Idee von nicht eingreifen hatte ich damals schon, also einfach des Begleitens. Das Weinmachen geht nicht, schon gar nicht beim Riesling. Mhm. Und schöne Jahrgänge haben mir das wohl auch erleichtert. Und ich konnte wirklich an den ersten Jahrgängen mich richtig abarbeiten und meine Erfahrungen sammeln, ohne dass da Katastrophen entstanden sind. Mhm. Natürlich waren meine Weine damals rückblickend anders als heute. Also man soll ja auch nicht stillstehen. Ja. Und jeder Jahrgang, auch heute noch, hat natürlich Herausforderungen, die nicht zu überblicken sind.
Trotzdem ist heute die Erfahrung da, sowohl im Weinberg als auch im Keller. Man kennt seine Weinberge natürlich viel besser. Das war dann damals noch nicht der Fall. Was waren denn so die härtesten Fehler sozusagen, die da passiert sind?
Also weinbaulich?
Ja, weinbaulich.
Also Fehler...
Muss passiert sein sozusagen auch.
Ja, ne? Wie gesagt, also, die Katastrophen blieben aus. So richtig, also ich habe aber ich habe die Weinberge auf Nulldüngung gesetzt zum Beispiel. Ja. Ich habe einfach aufgehört mit der Düngung. Und das hat sich im dritten, vierten Jahr, haben die Reben rebelliert. Das war 96, war das sehr prägend. Ist ja logisch, wenn ich meine Nährstoffe immer vor die Füße geknallt bekomme, in Form von Düngern, dann verlernt die Rebe einfach an die unbequemeren Ressourcen zu gehen. Ja? Man geht da immer
gleich. Die müssen dann nicht mehr so tief.
Ja, klar, nur die oberen Haarwurzeln sind wirklich noch richtig aktiv, weil da liegen ja mehr Nährstoffe. Ja. Und das war sehr, sehr prägend, diese Geschichte im Gens, dass man einfach gesehen hat, naja, 94, 95 noch Ressourcen aus der Vergangenheit, 96, 97 krachte das so runter und dann ging es Jahr für Jahr für Jahr schrittweise nach oben im Weinberg. Also Weinkatastrophen gab es nicht, warum auch immer. Ich kann das...
Das hat einfach gepasst.
Das hat gepasst, ja. Meine Frau sagt immer, der Wein hat mich gefunden. Aber das ist auch wieder eine Überhöhung, die nicht statthaft ist. Aber es liegt mir, würde ich sagen. Ja, ohne da jetzt mir besonders auf die Schulter zu klopfen. Es gibt auch so Dinge, die ich heute noch nicht erklären kann. Ja, man im Arbeiten eines Winzers, gerade was Keller anbelangt, dann legt man sich immer so auch ein paar Dinge zurecht. Also man macht für eine Lese eine Planung und in Entwicklung, dann stellt man sich vor, aha, so dieser Wein ist jetzt reif für den und den Schritt. Ich gehe ja im Keller nicht viele Schritte. Mhm. Ja, also wir schönen nicht, wir entsäuern nicht, wir greifen eigentlich da nicht groß ein, aber nichtsdestotrotz, irgendwann ist mal ein Abstich nötig oder so irgendwas.
Leichte Schwefelung.
Ja, das kommt bei mir erst ganz am Schluss, ja. Zur Füllstabilisierung. Aber man hat dann so einen Schritt im Kopf und sagt, ja, morgen gehen ich in den Keller, mache dann den Abstich. An dem Morgen geht man in den Keller, macht ihn nicht. So. Weiß der Henker warum nicht? Mhm. Also es gibt dann immer doch noch irgendwo was Prozesshaftes, wo man davor steht und gar nicht erklären kann, warum man den einen Schritt tut oder den anderen weglässt. Ja? Und das hat ursprünglich was mit Gespür zu tun. Mhm.
Also man muss schon irgendwie ganz stark zurückkommen zu seiner eigenen Intuition vertrauen.
Ja.
Um ein guter Winzer zu sein.
Ja, wenn man jetzt ein Schulbuch anlegt, ist das alles risikobehaftet, ist um Gottes Willen. Oder sonst was. Natürlich, wenn ich 1 Million Liter im Kreuz hätte und Betriebsleiter einer Genossenschaft oder einer Kellerei wäre, keine Experimente, logisch. Da ist mein Bestreben, ohne jetzt so zu sehr in das Schema F zu verfallen, aber die Schritte einzuhalten. Ja, ich habe, das ist die Technologie des Weines Trost. Ja, das ist die Bibel des Weinausbaus. Da stehen Dinge drin, dass Wein unter einer bestimmten Temperatur nicht einfach nicht gären kann. Das wird jeder, der sich mit der Materie anders auseinandersetzt, feststellen. Natürlich kann ein Wein auch bei Temperaturen gären, die in keinem Lehrbuch mehr als statthaft angegeben werden. Natürlich gibt es das. Das sind alles Dinge, die funktionieren. Und natürlich kann ich mich heute hinstellen und sagen, spontan Gärung ist kein Risiko. Ja, weil ich nie wenn ich über 20 Jahre kein Risiko erfahren habe, werde ich auch in der Einschätzung, ob das denn eins ist, genauso reagieren und sagen, nein, ist keins. Ja. Kann aber verstehen, wenn es Kollegen gibt, die sagen, doch, es ist für mich ein Risiko, weil mir natürlich auch klar ist, dass ein Weißburgunder mit einem pH-Wert von, der höher ist als beim Riesling und gelesen ist im September bei noch Tagestemperaturen an die 30 Grad. Natürlich kann das da ein Problem geben. Man darf also nicht die Augen verschließen vor den Realitäten und sich stur auf den Sockel stellen. Aber ich habe das halt eben bei mir jetzt so erfahren. Das ist jetzt mein Weg. Und wer mich kennt, weiß, dass ich in dieser Hinsicht zwar strikt im eigenen Bestreben bin, aber nicht dogmatisch, was diese Position anbelangt. Mhm. Quintessenz unter allem ist, schmeckt das da, was ich im Glas habe? Ja. Das ist eine Frage, die viel zu wenig gestellt wird bei einer gewissen Überhöhung und wir sprechen von der Kunst im Wein oder sowas. Das ist alles nicht mein Ding. Ich will einfach, dass im Glas das schmeckt. Und wenn es den Grundvoraussetzungen, diese Grundvoraussetzungen einfach erfüllt, dann kann ich weitergehen und sagen, erzählt der Wein, den ich da im Glas habe, eigentlich noch eine Geschichte? Mhm. Oder schmeckt er nur? Ja? Mhm. Was ja vollkommen okay ist. Ja klar, okay ist. Das macht Spaß, macht Freude. Aber wenn ich will und wenn ich selber dazu bereit bin, dann kann ich mir auch eine Geschichte erzählen lassen von diesem Wein. Und diese Geschichte erzählt ganz spannende Dinge. Die erzählen, auf was für einem Boden der Wein gewachsen ist. Die erzählen, ob es ein kaltes Frühjahr war oder ob der Sommer nass war oder die Lese eben mit Sonnenschein. Das sind alles Dinge, die mit einer weiterführenden Kenntnis irgendwann sich schlicht und ergreifend nur durch den Wein erzählen lassen kann. Ja. Und reden um den Wein tun wir jetzt hier.
Tun wir.
Ja, ist was Feines. Aber man sollte eben nicht die eher leiseren Töne des Weines außer Acht lassen. Die sind viel spannender.
Ja, das war gestern auch der Tenor bei Reinhard Löwenstein, dass er auch der Meinung ist, dass der Wein viel zu selten zum Reden kommt und zu viel über den Wein geredet wird.
Ja. Ich kann das verstehen. Das ist einfach ein spannendes Thema.
Das ist ein spannendes Thema.
Das sind interessante Menschen, die dahinter stehen. Es sind phänomenal schöne Landschaften. Es sind meistens wunderschöne Erinnerungen, die man mit einem gepflegten Weinkonsum verbindet. Oder aber auch in der Jugend stürmische Erinnerungen. Also das ist schon spannend und man kann sich viel damit auseinandersetzen.
Ja und die Weine rücken einem immer noch mal näher, wenn man tatsächlich in die Gebiete auch kommt und auch die Menschen kennenlernt, die dahinter stehen und die auch die Orte kennenlernt, die auf denen dieser Wein wächst, dann ist es schon noch mal mehr Geschichte, ne, die zu dem Wein dazukommt.
Mhm. Ja. Ist eine verrückte Sache. Ja. Hätte ich jetzt vor 20 Jahren auch nicht gedacht, dass wie komplex und vielschichtig und mit was für schönen Erfahrungen das Ganze stattfindet. Ja. Wir hatten eben gefragt nach Katastrophen oder so irgendwas. Die Katastrophen sind eher aufgetreten in den administrativen Bereichen. Also mir war gar nicht klar, was es eigentlich heißt, Landwirt zu sein, ja, und dass man da in eine landwirtschaftliche Sozialversicherung einzahlen muss. Ich hatte halt meine Krankenkasse und dann sagst du, wie bisher.
Das ist sowas wie die Berufsgenossenschaft.
Ja, alles das. Das schlug dann so 3-4 Jahre und mit knappem Budget natürlich ganz böse zurück. Und irgendwann bekam ich ein Schreiben. Und dann waren da etliche 1.000 Mark damals zu zahlen, was natürlich so in, 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 in der Entwicklung eines jungen, aufstrebenden Betriebes durchaus ins Kontor haut. Ja. Mhm. Das sind so die Dinge, die man lernt. Mhm. Ja. Und die offensichtlich bei uns im Land auch dazu gehören. Also es muss reglementiert, es muss Regeln geben, das ist ganz logisch, aber wie viel das ist, das war eine doch interessante Erfahrung. Ja. Und ich dachte, ich bin so ein bisschen dem Jurastudium entronnen und hatte da wirklich einen
formalen sozusagen auch
formalen und hatte gedacht, ja, das ist ein vollkommen freier, schöner, bodenständiger, erdgebundener Bereich. Ja, aber das hat sich dann auch irgendwann schön eingespielt, ja. Und mittlerweile ist es natürlich auf der Ebene auch spannend. Ja. Es gibt durchaus auch weinpolitische Themen, die vollkommen trocken sind, die aber wichtig sind ja, und die auch eine gewisse Spannung haben und wo ich mich mittlerweile auch gerne mit auseinandersetze und auch beteilige. Ja. Das gehört einfach auch dazu. Mhm.
Zum Beispiel Lagenklassifizierung oder die
ja, das sind
VDP, auch also ich meine,
Gremien.
Die VDP ist ja nun auch sehr viel diskutiert
ja, worden. Ja, klar, in den einzelnen Gremien kann man arbeiten. Ich bin Delegierter hier vom Weinbauverband und das schon lange. Und am Anfang dachte ich immer, ich kriege einen halben Herzinfarkt auf diesen Sitzungen, weil es wurde das zentrale Thema vor 15, 16, 17 Jahren war wirklich Fassweinpreise, die Entwicklung im Weinbaugebiet für eben diese Fassweinerzeuger. Alles ganz wichtig, ja. Aber ich hatte immer das Gefühl, man beschäftigt sich viel zu sehr mit dem Abgesang und dem Niedergang, als mit den Projekten, die wirklich in die Zukunft weisen und die in den gewissen Leuchtturmfunktionen eben haben. Das war auch meine naive Sicht. Heute weiß ich natürlich, dass dieses Anbaugebiet ein riesiges Spektrum bietet. Ne? Dass große Kellereien hier an der Mosel ansässig sind. Das kommt ja alles auch nicht von ungefähr. Und dann irgendwann intensiviert man das auch und gräbt sich ein bisschen in die Materie rein. Mittlerweile bin ich auch im Weinwirtschaftsrat. Das ist dann eher so eine Schnittstelle zwischen Winzern, Weinbauverbänden der Politik und auch den Kellereien. Und da finden interessante Gespräche statt. Mhm. Das kann man sagen. Ja. Also auch das sollte man nicht aus den Augen verlieren, ja, wie sich ein Weinbaugebiet im Ganzen entwickelt. Und ich weiß, dass das langsam geht, dass man alle eben mitnehmen muss. Mhm. Ich kann hier nicht. Ein Leuchtturm kann auch einsam sein, ja. Also mir ist es wohler, wenn ich eben in einer Region mit gutem Gewissen jemand sagen kann, fahr dahin und geh in die Straußwirtschaft, geh ins Restaurant, geh zu den Winzern. Und du wirst eine gute Zeit haben. Mhm. Aber da sind wir noch nicht. Nee. Aber es gibt die Ansätze und die soll man auch durchaus im Auge haben. Aber mich stimmt das manchmal schon etwas traurig, weil dass diese Gegend schön ist, das sieht man. Ja?
Ja.
Dass sie unheimlich viel bietet und auch Besonderes bietet. Aber wenn so Kunden kommen, die A61, dann fahren die ab, kommen hier hin, kaufen den Wein und fahren dann das Wochenende weiter in die Pfalz oder ins Elsass und machen sich eine gute Zeit. Ja, dann stellt sich mir die Frage, warum nicht hier? Aber noch ist es halt nicht diese flächendeckende Infrastruktur.
Es gab kürzlich einen Artikel in der FAZ, der viel Aufsehen erregt hat, zumindest hier an der Mosel. Ja. Aber auch sonst habe ich viele gehört, die den Artikel auch gelesen haben. Und der greift das ja auch sehr teilweise sarkastisch.
Pointiert, großartig geschrieben.
Sehr gut geschrieben.
Ja,
und Er hat eigentlich recht.
Natürlich hat er recht. Wenn ich Journalist wäre, natürlich schreibt man pointiert. Natürlich schreibt man schwarz-weiß. Sonst locke ich ja keinen hinterm Ofen hervor. Und er hat doch genau das erreicht, was er wollte. Aufmerksamkeit. Ja. Und im Hintergrund, also darüber zu schimpfen, ist der pure Schwachsinn, weil da ist der Kernwahrheit der greifbar und nicht zu knapp. Es ist kein Pünktchen, sondern es ist deutlich Wahrheit. Und dass er einfach auslässt, also nicht darüber schreibt, wo die positiven, ist doch okay. Ja? Also das ist,
selbst das schreibt er ja. Also ja, er schreibt es ja an dich.
Aber ich fand den Artikel großartig. Ja.
Die Moselochsen.
Die Moselochsen, genau. Ja. Hab mir dann auch direkt so ein T-Shirt bestellt, wo das.
Ja, gibt's.
Ja, gibt's Moselochse. Ja. Ich kannte den Begriff nicht, ich glaube, keiner kannte
Nein,
den.
Nein, ne? Ich glaube auch. Also ich habe das auch noch nie gehört.
So werden Namen geprägt, ja. Das wird man jetzt noch öfters hören.
Ja, das glaube ich auch.
Warum nicht Moselochse? Ja. Also manchmal ist das schon ein bisschen stur hier. Ne? Also insofern ist der Begriff. Muss ja gar nicht so unzutreffend sein.
Nein.
Ja.
Jetzt machen Sie nicht nur hier Wein, sondern auch noch an der Saar. Wie kam es dazu?
Ja, also es gibt immer auch Wendungen im Leben, die man so gar nicht greifen kann. Oder warum? Ich sprach eben von dem Glück der Anfangszeit. Und genauso just quasi 10 Jahre später kam wieder eine Wendung in meinem Leben, die so nicht absehbar war. Also das rückblickend muss man ja sagen, ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben mich irgendwo den Finger gehoben und gesagt, ich möchte gerne das und jenes tun. Ist auffallend irgendwie. 10 Jahre später hörte ich über einen Freund, der auch über Wein schreibt. Das war der Dr. Daniel Deckers, der bei der FAZ zur Lage des Weins schon auch einiges über Wein geschrieben hat. Jetzt muss ich gerade mal schauen, da kommt... nee, es ist, glaube ich, nicht... Für uns, so, wo war ich hängen geblieben? Ja, wir telefonierten halt öfter, sind befreundet und er sagte, ja, ich kenne da ein Weingut an der Saar, der hat ja über seinen Schreiben viel Kontakte zu anderen Betrieben und die Dr. Heidi Kegel, die damalige Eigentümerin, da ist der Betriebsleiter weg, der wurde abgeworben und sie hätte viele Bewerbungen auf dem Tisch gehabt, aber so das rechte... wäre nicht dabei gewesen oder jedenfalls was, ja. Ob ich nicht jemand wüsste. Mhm. So. Und das war natürlich so eine vollkommen jenseitige Frage, weil ich wusste wirklich keinen und ich wusste damals auch nicht, was bezweckt er mit dieser Frage. Und dann sagt er, fahr doch mal hin, mach dir ein Bild von diesem Weingut was mir erst im Nachhinein klar wurde, der hatte mich im Blick. Ja, das hat er aber nicht gesagt. Und ich sah das dann als Ausflug wirklich mal, dass man Weingüter besuchen macht immer Spaß, ja, sich mal so anzugucken. Und das tat ich dann auch. Und dann gab es so einen Moment, wo die Chemie stimmte einfach zwischen Heidi Kegel und mir. So dass ich da weggefahren bin mit dem, oder sagen wir mal, Heidi Kegel sagte, ja, jetzt habe ich den Wein im Keller, jetzt muss sich ja irgendjemand drum kümmern. Das war schnell erledigt und sagt, ja, okay, so einen Feuerwehreinsatz kann ich mir jetzt vorstellen und dass der Wein in die Flasche kommt und so. Das ist jetzt nicht das Thema. Und da waren wir dann schnell einig und so, das ist ein spannendes Projekt. Aber darüber hinaus habe ich immer klar gemacht, Vorsicht, ich habe ein eigenes Weingut und durch nichts in der Welt stelle ich das in Frage. Ich baue mir nicht irgendwas auf, um dann irgendwie nach 10 Jahren zu sagen, ich verlege jetzt meinen Schwerpunkt an die Saar.
Das ist wie weit entfernt?
Das sind da immerhin stramme
137
Kilometer von hier. Ja, Autostrecke. Ja. Naja, aber und dann in den weiterführenden Gesprächen kristallisiert sie sich heraus, dass sie das doch ganz gerne hätte, wenn ich da drüber auch dauerhaft drüber gucke und die für die Weine zuständig bin. Wir haben uns kurz gesagt dann geeinigt auf ein Modell, das für mich praktikabel war. Ich war dann so 1-2 Tage die Woche fuhr ich da hoch und das Personal vor Ort war auch, mit denen konnte man prima arbeiten, also das lief richtig gut. Und so kam es, dass ich ab dem Jahrgang 2004, eben 10 Jahre später nach Lubenzishof, eben auch einen Ute-Graven-Jahrgang.
Genau, das sollte man nämlich noch gar nicht erwähnen. Das ist das Weingut von Ute-Graven, also, genau, was ja wirklich ein ganz alteingesessenes und renommiertes Weingut an der Saar ist, mit einem wunderschönen Besitz.
Mhm. Ja, und dann war eben auch Riesling an der Saar auf einmal ein Thema meines Schaffens geworden. Ja. Ganz logisch, man arbeitet sich auch dort erst rein, man reißt nicht die Ruder rum, gab es auch keine Notwendigkeit für. Und die eigene Handschrift entwickelt sich auch da erst nach der Zeit. Ja. So, genauso wie ich 1994 waren auch noch nicht die Barthandschrift im Gänz so deutlich. Das dauert seine Zeit, man muss sich mit dem Weinberg auch beschäftigen, auseinandersetzen und hören, was der Weinberg will. Ja, und dann kam ein Jahrgang nach dem anderen und irgendwie manifestierte sich auch dort die Tätigkeit. Vollkommen ungeplant wurde das auf einmal auch ein nicht unwichtiger Teil in meinem Berufsalltag. Ja, und dann kam eben 2010 der Eigentümerwechsel, der auch Wellen geschlagen hat. Für mich war das jetzt nicht überraschend, das war also keinesfalls ein Hoppla-Hopp.
Und das ist ja auch in gewissermaßen Familie, ne?
Natürlich, das war auch der Beweggrund. Eben. Es war ein familiärer Bezug da und der einzige Grund war, das Weingut in der Familie zu halten. Ja. Nur stellte sich dann eben eine weitere Frage in meinem Leben, das mit dem Beraten tätig sein und mal drüber gucken, hatte sich erledigt, weil jetzt war jemand gefragt, der eben noch mehr Verantwortung da übernimmt, nämlich die der Geschäftsführung, Betriebsführung. Und wieder mussten wir uns hier als Familie die Frage stellen, geht das? Ja? Kann man den Lubenzishof oder kann man das eine mit dem anderen verbinden? Und nach langen Gesprächen auch mit der Familie, mit meiner Frau, die sich nicht nur ab diesem Zeitpunkt, aber dann eben viel verstärkter um dieses Gut hier gekümmert hat. Meine Frau kommt auch nicht aus dem Weinbau und hatte eigentlich auch, als wir angefangen haben, noch eine eigene Selbstständigkeit, auch noch recht lange. Das kam, glaube ich, erst 10 Jahre später, dass sie sich vom Beruf Innenarchitektin und war da auch selbstständig. Bis das mal alles dann zusammengewachsen war und man sich entschieden, naja, jetzt machen wir statt zwei Selbstständigkeiten eine draus und nur das Weingut und Susanne macht mittlerweile hier wirklich diesen Schwerpunkt Kunden, was das Repräsentieren des Weingutes anbelangt, so schön und so toll, dass ich da auch ein ganz gutes Gefühl habe. Da bleibt nichts auf der Strecke, im Gegenteil. Also ich kann da nur staunen, was sie nochmal da für Ressourcen freigemacht hat. Und das funktioniert gut. Das ist jetzt, keiner weiß, es ist jetzt ein spannendes Projekt. Ute-Graven ist auch ein Teil von mir geworden, was man jetzt auch nicht einfach wieder aufgibt oder so. Ich mache aber keinen Hehl draus, dass das ist im Moment extrem viel. Ich habe für mich ganz klar die Bereiche abgesteckt, was für mich nach wie vor und ohne ohne Kompromisse gilt, ist meine Tätigkeit im eigenen Keller,
ja.
Was ich auch ausschließlich alleine tue und mir auch wichtig ist. Und das sind für mich so Rückzugsräume. Das würde ich, wenn es nicht so romantisch klingen würde, schon fast mit Urlaubszeit gleichsetzen. Das ist die totale Ruhe im Keller.
Ja, es hat was unglaublich Meditatives, ja, für sich allein im Keller arbeiten zu können. Ne?
Und da nehme ich mir auch keine Hilfe. Bin ich dann alleine. Ja, im Weinberg wird kontrolliert und ich habe da auch tolle Leute, Gott sei Dank. Und das steht natürlich dahinter. Es geht nichts ohne ein Umfeld, was einen unterstützt, ja. was gut ist, das Rad am Laufen hält. Ja. Das ist nie eine One-Man-Show. Das kann es gar nicht sein.
Nee, das kann es nicht sein.
Die berühmten Glieder einer Kette, das trifft für unseren Beruf auch zu. Und dann eben jetzt mal schauen, jetzt mache ich dieses Projekt Otegraben. Und mittlerweile kann ich ja auch die Ruhe haben und einfach sagen, es gab so viele Wendungen und Punkte, wo irgendetwas kam und neu dazu. Und jetzt schaue ich einfach mal, wie es in der Zukunft ist.
Aber das hat mit Ihrer Handschrift schon deutlich, wie soll ich sagen, an Fahrt aufgenommen und an Renommee wieder dazu gewonnen. Das kann man schon ganz klar sagen.
Naja, wenn Sie es sagen, dann nehme ich das gerne.
Ja, ich glaube, da bin ich nicht alleine, der das sagt. Also das ist schon eine markantere Handschrift geworden. Ja, ja. Und ich denke, das Weingut hatte auch schwierigere Zeiten einfach.
Ja, es ist eine natürlich, wie bleibt nicht aus, in langen Traditionen gibt es immer auch Brüche, gibt es immer Wechsel, gibt es Dinge, die mal extrem gut laufen und mal weniger gut laufen. Die Glanzzeit des Weingutes wird ja auch überall immer geschrieben, die 60er, 70er Jahre. Und dann ging es halt etwas in die Knie. Heidi Kegel hat das mit ihrer ganz eigenen Art wieder richtig nach vorne gebracht. Mhm. Aber eher im Verborgenen. Also das war das etwas, was uns auch so menschlich verbunden hat, war, dass wir beide keine Lautsprecher sind. Ja? Mhm. Dass wir das, was wir tun, extrem gerne haben. Aber dass wir nicht, wie wir hier so schön sagen, auf den Putz kloppen. Mhm. Ja? Sondern ganz ruhig und gelassen unser Ding weiter tun. Und jetzt ist natürlich eine Aufmerksamkeit und Fokus auf das Weingut gekommen, die durch Herrn ja auch natürlich begründet ist. Das tut dem Weingut gut. Das hat es auch verdient. Und ich finde einfach, dass es auch aller Ehren wert ist. Ja, es wird ja klar, wenn jemand so im Rampenlicht steht, dann gibt es immer jede Menge Stimmen. Und
ja, natürlich.
Die sagen, was jetzt will er, Wein oder sonst irgendwas. Aber
hat sich, glaube ich, auch beruhigt.
Hat sich beruhigt und wir hatten
es gab irgendwann mal so einen Peak, als es diese Fernsehsendung gab, wo er seinen eigenen Wein nicht
wobei das ja eine
erkannt hat, was natürlich im Prinzip eine lächerliche Vorstellung ist, weil man da in einer ganz anderen Situation ist.
Und jeder Fachmann weiß, dass das
Günther ja auch immer gesagt hat, im Prinzip hat er noch gar nicht so viel Ahnung von dem Metier. Was erwartet man dann? Ja. Aber das ist natürlich für die, die gerne Helme ausstreuen, logisch, ist das natürlich ein gefundenes Fressen gewesen. Aber ich glaube, das hat sich wirklich...
Das ist jetzt da, wo es hingehört. Genau. Man hat es registriert, man hat es eingeordnet und jetzt hat man den Fokus wieder auf den Wein. Das ist,
In anderen Ländern ist es ja auch gang und gäbe, dass bekanntere Persönlichkeiten auch Weingüter haben. Und hier ist es immer, hat es immer so was Halbseidenes fast. Kann das im Weinbau so eigentlich auch nur gut tun, wenn es vernünftig gemacht wird, dass
aber
es
natürlich
auch ein paar Leute gibt, die da vorne stehen und Fürsprecher sind, die sich das nicht erst erarbeiten müssen neu, sondern die diesen Platz schon haben.
Ja klar, und einfach so diesen guten alten Begriff des der an der Saar ja gar nicht traditionslos ist, der des Weingutsbesitzers. Ja, ja. Das ist die Geschichte der Weingüter an der Saar ist geprägt von Weingutsbesitzern. Das waren Industrielle aus Luxemburg und Lothringen, die sich diese Güter zur Sommerfrische hielten. Und ganz allmählich wurde da ein eigenständiger Geschäftszweig draus. Ne? Also so abstrus ist es gar nicht. Ja, diese Entwicklung, die es da gab, auch in der Vergangenheit. Und es tut immer gut, wenn jemand mit einer Idee und viel gutem Willen sagt, ja, das ist mir wert, dass ich es erhalte. Hm. Ja. Ja. Und das freut mich eben, dass das mittlerweile den Raum gefunden hat, wo es hingehört. Das wird richtig angeschätzt. Hm. Das ist allgemein bekannt. Ja, so viel zur Saar. Ne? Das ist natürlich da wurde mir natürlich bewusst, wie weit das Rieslingfeld ist. Ja, also im ersten Jahr 2004 in der Lese, wo ich ja wirklich den täglichen Vergleich habe, da habe ich auch einige Mal die Ohren angelegt und sage, wie, das ist auch Riesling. Ja? Das ist also vom Mostgeschmack her, das entwickelt sich eine ganz andere Farbe, geschmackliche Farbe im Most. Und das Schöne ist natürlich auch zu sehen, wie es gibt Saarjahre, es gibt Terrassenmoseljahre, es gibt die Jahre, die ziemlich ähnlich sind, die gleichen Probleme stellen. Aber die Mosel oder das Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer, das ist irre. Das ist ein weites Feld.
Das ist ein weites Feld, ja.
Eigentlich zu viel, too much, um in einen Pott zu passen. Ne?
Das ist auch, wird glaube ich auch immer wieder kritisiert. Ne? Das,
ja.
Vor allem, dass es halt alles nur noch als Mosel bezeichnet wird, ist schon schwierig auch.
Ja, also warum das jetzt um alles in der Welt so sein musste, das hat die Saar gepennt, da muss man einfach sagen, die Einsprüche waren damals nicht da, wobei die Saar ja auch letztendlich gar nicht so betroffen ist, weil sie ja das Wort Saar-Riesling und sie kann das ja noch auf dem Etikett transportieren, den Begriff Saar.
Ja.
Als Bereich. Ruwer ist gekniffen, weil Ruwer gleichzeitig ein Ort ist und der Begriff Ruwer-Riesling weinrechtlich eben nicht Verwendung finden darf, weil es dann nur aus dem Ort Ruwer Wein sein darf. Also das ist schon, aber eigentlich vollkommener Nonsens. Warum hat man das gemacht? Naja, selbstbewusste Winzer, denen ist es, glaube ich, egal, unter was für eine Bezeichnung sie jetzt arbeiten müssen. Mhm. Vielleicht ist auch die Entwicklung deswegen so gekommen, weil es egal war und weil man das nicht auf dem Radar hatte, dass das irgendwie da irgendwas im Busch ist, was natürlich eher von der Genossenschaft und den Kellereien betrieben wurde, ja. Weil die einen Begriff, griffigen Begriff suchten.
Ja.
Aber Mosel-Saar-Ruwer war ja Tradition, das war ein alter Begriff, ja, der eingeführt war. Ja. Und nur gut, Geschichte. Ändert den Wein nicht. Ja.
Bei beiden Weingütern haben sie mit den Medienagenten zusammengearbeitet, ne? Um ein neues Erscheinungsbild auch zu kreieren. Also ein neues Corporate Design, wie man das.
Ja, ich habe die Medienagenten über die Tätigkeit bei Otegraben kennengelernt, weil da fand ja ein kompletter Wandel des CIs statt, den wir im Vorfeld auch entwickelt haben. Idee dahinter war natürlich eine höhere Prägnanz zu erreichen, was zweifelsfrei gelungen ist.
Auf jeden Fall.
Sehr einprägsam, tolle Arbeit.
Ja.
Und über diese Tätigkeit bei Otegraben kam mir. Oder haben wir uns auch mit den Medienagenten auch angefreundet. Das sind wirklich super Jungs und Mädels, die da Großartiges machen. Bei uns war es ja jetzt keine CI-Wechsel. Also wir hatten das Etikett, was wir heute haben, das gibt es seit 1994. Also
diese geografische Karte.
Das hat sich nie geändert. Karte. Es hat mal so Feinarbeiten, Feinjustierung an den Schriften gegeben. Oder so. Aber das ist unser Etikett von vornherein. Was sie mit den Agenten entwickelt haben, war mit uns der Spontan, ja. Dass dieses andere Etikett und Webseite. Mhm. War einen tollen Job.
Ja, finde ich auch.
Das ist auffallend.
Ja. Sie haben im Moment so für mich auch, ich komme ja aus dem Designbereich, auch Grafikdesignbereich, so State of the Art, was da im Moment so gemacht wird, finde ich. Das ist schon sehr, sehr gut. Und da merkt man auch, dass sie also eben gleichermaßen im Design sind und im Weinbereich auch.
Ne? Genau. Ja. Sie lieben, was sie tun. Das merkt man.
Ja, genau. Das muss halt auch so sein.
Ja. Ist doch immer wieder die Quintessenz, wo man dann hin zurückkommt. Ne? Ja. Wenn man etwas gerne tut und mit Herzen dabei ist, dann wird da auch was draus.
Dann wird auch was draus. Ja. So wie hier.
Danke.
Ja, vielen Dank, Andreas Barth, für das Gespräch.
Aber gerne doch. Ich hoffe, ich habe nicht allzu sehr mich verfloskuliert.
Nein, ich glaube nicht. Das war sehr spannend.
Ja. Und das am Morgen, gell?
Und nach der Präsentation des Jahrgangs gestern.
Jahrgangspräsentation, ja, ein harter Tag, ein schöner Tag. Und ohne Wein im Glas.
Ja, vielleicht machen wir das noch. Ja, genau. Ich habe das auch beim Gespräch mit Reinhard Löwenstein festgestellt. Die Pausen werden irgendwann zu lang, wenn man sich tatsächlich auch noch mit dem Wein gleichzeitig beschäftigen soll.
Das stimmt,
Das machen wir besser danach.
Ja, genau, so soll es sein. Prima.
Ja, danke. Vielen Dank an die Hörerschaft und Dankeschön an Holger Klein und Rind.de und Siegelenz für die Ermöglichung dieses Projektes. Tschüss.